Guten Morgen miteinander. Wir hören heute die zweite Predigt aus der Serie über Zacharia, die ich gerne machen möchte. Das mal immer noch im Kapitel 1. Und es geht über das erste Nachtgesicht. Und der Titel von dieser Predigt ist ganz besonders. He? Der Mann. Und was für einen. Wir werden es gerade sehen, um was für einen Mann dass es da geht in diesem Bibeltext. Der Zacharia ist ja ein Prophet, der etwa im Jahr 520 vor Christus hat davon das sagen, was Gott ihm sagt, er soll davon reden. Im zweiten Jahr des Darius, von einem persischen König. Wir sind also in der Zeit der Heiden. Ich tue das ganz kurz ein bisschen wiederholen, dass wir das wissen mögen. Die Zeit der Heiden geht etwa so vom Jahr 600 vor Christus, bis Jesus Christus wiederkommt, bis Ende Trübsalszeit, Anfangs Millennium. Und trotzdem, dass wir in der Zeit der Heiden sind und sie jetzt nach heidnischen Königen halt gerechnet wird, heisst es, erging das Wort des Herrn. Also Gott redet trotzdem noch. Und das finde ich schön, dass Gott redet, vor allem zu denen, die wollen hören. Wenn wir das Wort Gottes auftun und lesen, ein bisschen altväter ist gesagt, im stillen Kämmerli. Das ist gar nicht so schlecht, einfach in einer stillen Ecke, wo wir Ruhe haben, Wort Gottes lesen. Dann kann es unser Herz berühren und uns wirklich auch immer wieder Mut machen. Und das ist schön. Es ist ein Zeichen von Gottes Gnade und Barmherzigkeit, dass er redet, auch in dieser Zeit der Heiden, wo es jetzt eben nicht mehr nach jüdischen Königen geht und wo sein Volk wie auf die Seite gestellt ist irgendwie. Und nicht mehr in der Mitte steht. Und trotzdem tut sich die Weltgeschichte vor allem abspielen in Bezug auf das Volk Israel. Immer. Was nebendran noch läuft, ja, das läuft halt einfach noch. Aber eigentlich läuft alles zentriert auf das Volk Israel. Das sieht man auch heute noch. Die UNO hat, ich weiss nicht, über 160 Resolutionen gefasst gegen Israel. Gegen andere Länder fast nicht. Wieso eigentlich? Weil die Weltgeschichte reiht sich um Israel. Ganz eindeutig. Das ist es so. Der Hauptgedanke heute, da antwortete der Herr mit gütigen Worten, mit tröstlichen Worten. Das lesen wir jetzt in diesem Text. Und es ist schön, dass wir wissen, dass Gott zu uns redet mit gütigen Worten und mit tröstlichen Worten. Zeit der Heiden eben, König Darius, Perserkönig. Und dann hat der Zacharia angefangen zu reden. Und interessanterweise, der Vers 1 oder Vers 3 hier, nein, stimmt nicht, Vers 1 ist fast gleich wie der Vers 7. Fast wörtlich genau gleich wie der Text, den wir jetzt heute lesen. Heute werden wir lesen, am 24. Tag des 11. Monats, das ist der Monat Schebat, im zweiten Jahr des Darius, also sehr genau datiert, oder? 24. Tag vom 11. Monat, im zweiten Jahr von Darius, erging das Wort des Herrn an Zacharia, den Sohn Berechias, des Sohnes Idos, den Propheten folgendermaßen. Und wenn man da die hebräischen Namen liest, sagt es einem Alben nicht so viel. Und wenn man dann schaut, was heisst das eigentlich übersetzt, dann merken wir, plötzlich ist ja schon eine ganze Botschaft drin. Zacharia bedeutet, der Herr gedenkt. Gott denkt an uns. Er vergisst ihn nicht. Und das ist schön, das zu wissen, auch in schweren Zeiten. Berechia heisst, der Herr hat gesegnet. Finde ich schön, dass das in der Vergangenheit steht. Wir sind gesegnete. Die Vergebung ist bereits passiert am Kreuz von Golgatha. Wir dürfen es einfach noch annehmen. Ja, Gott will vergeben, wenn wir es annehmen. Und Ito heisst, zur festgesetzten Zeit. Und ich habe dann gesagt, mit dem haben wir dann manchmal halt ein bisschen Probleme, weil unsere Zeitrechnung ist nicht die gleiche wie Gottes Zeitrechnung. Wenn wir für etwas beten, hätten wir selber gerne subito. Und das geht eben nicht unbedingt so. Aber Gott hat seine Zeiten. Und auf das dürfen wir vertrauen. Und es ist ganz wichtig, dass wir darauf vertrauen. Und wir lesen in der Bibel viele Geschichten, wo wir sagen können, ja, da war wieder mal eine festgesetzte Zeit gewesen. Zum Beispiel die Berufung von Noah, Bau ein Schiff. Es wird Zeit, Zeit für eine Sintflut. Wow. 100 Jahre hat er gebaut, 100 Jahre hätten die Leute können umkehren, aber sie haben nur über ihn gelacht. Sie haben nicht zu Gott umkehren. Oder die Berufung von Abraham. Gott erwählt sich ein Volk, das alle anderen Völker auf der Erde sehen könnten. Es gibt einen Gott. Der hat sein Volk. Und da läuft die Geschichte. Das ist das Zentrum. Ja, man könnte es an den Juden sehen. Wahrscheinlich ist darum Judenhass. Weil sie machen bewusst, dass es einen Gott gibt. Und den will man eigentlich lieber nicht mehr. Die Berufung von Mose. Es ist Zeit, aus Ägypten rauszugehen. Leider ist das nachher 40 Jahre lang gegangen durch die Wüste. Die Berufung von Josua führt ins verheißene Land. Jetzt ist Zeit. Die Propheten haben auch immer gerufen zur Umkehr. Und der Zacharia fängt ja mit dieser Botschaft an, sie sollen umkehren. Der Herr der Heerscharen sagt das. Dreimal in einem Vers kommt das Wort der Herr der Heerscharen. Dass wir wissen, es ist der allmächtige Gott, der redet. Und dann ist plötzlich Zeit geworden für die 70-jährige für das Exil in Babylon. Das Volk wird weggeführt aus Israel. Weg. Eine Strafe, ein Gericht. Weil sie eben nicht umgekehrt sind. Sie haben nicht auf Gott gelost. Und das Verrückteste durch mich ist das Ende dieser Zeit der Gefangenschaft. Jetzt dürft ihr wieder heim. Wie macht Gott das? Er macht es einfach mit den Königen, die dann gerade König waren. Sie sind zwar Heiden. Aber die schreiben Briefe. Die Juden dürfen heim. Und was macht er noch, der Darius oder der Kores vor ihm? Er tut seine Schatzkammern auf, wo alle Schätze vom Tempel von Jerusalem gelagert werden, tonnenweise Gold und Silber. Und sagt, das könnt ihr wieder haben, nehmt es mit heim. Also, welcher König macht das schon? Bitte. Ich tue meine Schatzkammern auf, könnt ihr bedienen, ist ja euch, also nehmt es mit und geht wieder heim. Das gibt es nicht. Mal, wenn die Zeit festgesetzt ist und Gott das will, dann gibt es es. Das ist ganz verrückt. Gott kann das bewirken. Das tut mir unheimlich. Und dann natürlich das Größte, als die Zeit erfüllt war. Sandte Gott seinen Sohn von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan, damit er uns erlöst, die auch unter dem Gesetz sind, dass wir frei werden davon und dürfen Vergebung haben. Und es wird noch einmal so eine sagenhafte, festgesetzte Zeit geben, die Posaunen erschallt und wst, sind wir weg. Entrückung. Ich freue mich drauf. Ich weiss zwar nicht, ob ich es erlebe. Meine Frau sagt, gäng auf alle Fälle, das erleben wir noch. Ist möglich. Ist möglich. Wir sind in diesen Zeiten, wo das kommen könnte. Gott redet oft zu festgesetzten Zeiten. Und im zweiten Jahr von Darius war so eine festgesetzte Zeit. Gott hat angefangen zu reden und fast nicht mehr gehört. Schaut mal, im sechsten Monat am ersten Tag durch Haggai, sechsten Monat 24. Tag durch Haggai, siebten Monat 21. Tag durch Haggai, achten Monat durch Zacharia, neunten Monat 20. Tag wieder durch Haggai, neunten Monat 24. Tag durch Haggai, elften Monat 24. Tag durch Zacharia. Wahnsinnig. Manchmal denke ich, es täte es gut, wieder ein solches Jahr zu haben. Wo man einfach merkt, hoppla, da ist ein Prophet und der kommt. Und die Botschaft kommt und kommt und kommt und kommt. Bis wir es glauben. Was haben sie ihnen gesagt denn? Die sind ja heimgekommen aus der Gefangenschaft, aus dem Exil eigentlich besser gesagt. Sie sind ja nicht gefangen gewesen, einfach zerstreut in einem anderen Volk. Nicht daheim. Und leider sind nur eine kleine Gruppe heimgekommen. Und die kommen nach Jerusalem und da liegt alles am Boden. In Staub und Asche, Steinhaufen, die Stadtmauern eingerissen, die Tore verbrannt, der Tempel am Boden. Als erstes haben sie den Altar gebaut und haben wieder angefangen, Tieropfer zu bringen. Dann haben sie sogar angefangen, am Tempel zu bauen, aber dann sind die Völker ringsum gekommen und haben ihn reingeredet und sie haben sich entmutigen und haben aufgehört, den Tempel von Gott zu bauen. 16 Jahre lang haben sie den Tempelbau links liegen. Und das hat Gott nicht gefallen. Und dann kommt der Haggai und sagt, Leute, ihr wohnt die schönen Häuser, die sind schön täfert oder Tempel liegt am Boden, das geht nicht. Ihr müsst zuerst den Tempel Gottes aufbauen. Darum hat er schlechte Ernten, Gott segnet nicht. Baut sein Reich. Trachtet viel mehr. Zuerst Nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugefügt werden. Kennen wir, oder? Matthäus 6,33. Schau zuerst für Gottes Sache, dann kommt das andere schon. Sie haben es verkehrt gemacht. Und jetzt haben die Propheten sie aufgerufen, doch wieder sich dran zu machen an das Werk. Und der Zacharia ist einer, der sagt, fährt wieder an oder werdet es vollenden. Und tatsächlich, 4 Jahre später ist der Tempel gestanden. Aber Gott hat müssen eingreifen. Und sein Wort hat müssen kommen. Und dann haben sie es plötzlich wieder geglaubt und sind dran. Was haben sie gehört? Wir lesen mal den Text. Am 24. Tag des 11. Monats, das ist der Monat Schebat, im 2. Jahr des Darius, erging das Wort des Herrn an Zacharia, den Sohn Berechias, des Sohnes Idos, den Propheten, folgendermaßen. Und jetzt hat er eben eine Vision, oder? Jetzt kommen die Nachtgesicht. Ich schaute bei Nacht. Und siehe, ein Mann ritt auf einem rötlichen Pferd, und er hielt zwischen den Myrten, die im Talgrund stehen, und hinter ihm rötliche, fuchsrote und weiße Pferde. Da fragte ich, mein Herr, was bedeuten diese? Da sprach der Engel, der mit mir redete, zu mir. Ist noch schön, he? Hat er auch so einen Engel, der gang mit dir redet? Ich habe keinen. Aber das steht im Zacharia, lesen wir das dauernd. Und dann habe ich den Engel wieder gefragt, was bedeutet das? Dann hat der Engel gesagt, ja, weiss es nicht. Dann habe ich gesagt, nein, ich weiss es nicht. Und dann hat der Engel angefangen erklären. Ist noch interessant, he? Ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach, das sind die, welche der Herr gesandt hat, die Erde zu durchstreifen. Und sie, die hingen dran da, sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen, wir haben die Erde durchstreift und siehe, die ganze Erde ist still und ruhig. Der Mann ist also der Engel des Herrn. Da begann der Engel des Herrn und sprach, Herr der Heerscharen, wie lange willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über welche du diese 70 Jahre zornig warst? Da antwortete der Herr dem Engel, der zu mir redete, mit gütigen Worten, mit tröstlichen Worten. Und der Engel, der zu mir redete, sprach zu mir, verkündige und sprich, so spricht der Herr der Heerscharen, und jetzt kommen sie, die gütigen und die tröstlichen Worte. Ich eifere für Jerusalem und für Zion mit großem Eifer, und ich bin heftig erzürnt über die selbstsicheren Heidenvölker, denn als ich nur ein wenig zornig war, halfen sie zum Unglück, man könnte sagen zum großen Unglück. Darum, so spricht der Herr, ich habe mich Jerusalem wieder voll Erbarmen zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr der Heerscharen, und man wird die Messschnur ausspannen über Jerusalem. Verkündige ferner und sprich, so spricht der Herr der Heerscharen, meine Städte sollen wiederum von Gutem überfließen, und der Herr wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder erwählen. Schön, wenn man so positive Sachen darf verkündigen. Jetzt hat er mal einen schönen, einen guten Auftrag, der Zacharia. Ein Mann reitet auf einem rötlichen Pferd und er hautet zwischen den Myrten im Talgrund. Hinter ihm Haufen weitere Pferde, offensichtlich ein ganzes Ritterheer. Von den Rittern steht zwar nichts, aber ich mache das als Voraussetzung, dass da Ritter drauf sind, weil die reden miteinander. Und der Armeechef da, der führt, der sagt selber, das ist meine Armee, Heerschar, die ganze Erde durchzieht. Und siehe, die ganze Erde ist still und ruhig. Das ist also nicht heute passiert. Leider ist das heute nicht so. He? Gott hat sich bereits als Herr der Heerscharen immer wieder vorstellen. Im Vers 3 kommt der Ausdruck 3-mal im ganzen Buch Zacharia. 53-mal, Herr der Heerscharen. Der Herr, der alles in der Hand hat. Da dürfen wir sicher sein, er hat die Geschichte in seiner Hand. Und er kontrolliert, was auf der Erde passiert. Er hat ein ganzes Heer. Die schauen, was passiert. Die reiten ihm nach und sie schauen über die ganze Erde und dann kommen sie und rapportieren. Das und das und das läuft auf der Erde. Du kannst also sicher sein, dass Gott weiss, was jetzt auf der Erde läuft. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, es läuft zum Ruder aus. Gott weiss, was läuft. Und er weiss sogar, was in meiner ganz kleinen Geschichte vom Röbi Bechtold läuft. Oder? Er weiss es von der Weltgeschichte und er weiss es von uns, von jedem von uns, was gerade läuft und was dran ist. Im Moment ist es im Perserreich ruhig. Das ist nicht unbedingt beruhigend für Israel. Die, die uns besiegt haben, die sind stark. Und sie unterdrücken alles. Es wagt niemand aufzumuchsen. Es ist jetzt einfach Ruhe. Vielleicht ist das gar nicht so eine gute Botschaft für Israel. Vielleicht denken sie, sollen wir den Tempel überhaupt bauen? Die fallen dann eh wieder um. Vielleicht denken sie so. Ich weiß es nicht. Es ist der Engel des Herrn, der da redet, wo auf dem ersten Pferd sitzt. Und das ist interessant. Engel des Herrn in der Bibel ist ein Ausdruck für eine Erscheinung von Christus im Alten Testament. Das ist eine sogenannte Theophanie. Jesus erscheint im Alten Testament. Er ist der Vorderste, der Führer von dieser Armee, von dieser Heerschar, die jetzt hier gerade ist. Und man hat in der Bibel so ein paar Beispiele von diesem Engel des Herrn. Interessant ist, die erste Erscheinung hat ausgerechnet Hagar, eine ägyptische Magd. Nicht ein berühmter Prophet, eine ägyptische Magd. Sie ist schwanger vom Abraham, weil Sarah gefunden hat, ich bekomme keine Kind, Abraham, machen wir mit dieser Frau ein Kind. Jetzt müssen wir die Verheißung von Gott selber erfüllen, oder? Und der Abraham hat es gemacht und Hagar wird schwanger und wie das damals war für eine Frau eine Schande, die kein Kind bekommt. Und Hagar hat Sarah das spüren. Ich bin zwar nur die Magd, aber siehst, bei mir kommt der Bauch, bei dir nicht. He? Ich bin eine Frau, du bist nichts. Ja. Sie hat es so spüren. Und Sarah ist zum Abraham und hat gesagt, ich halte die nicht mehr aus, die macht dich, die tut mich irgendwie so als klein herstellen. Und der Abraham hat gesagt, mach mit ihr, was willst, ist ja die Magd. Und Sarah hat sie fortgejagt. Und dann ist Hagar in der Wüste, findet den Brunnen und dort erscheint ihr der Engel des Herrn. Und er sagt, Hagar, was machst du hier? Und sie hat mir ein Elend geklagt, hat er gesagt, geh zurück. Tue die Demütigen unter die Hand von deiner Herrin. Dein Kind wird auch zu einem grossen Volk, aber du musst zurück. Und Hagar hat gefolgt und ist zurück und hat dem Brunnen einen Namen gegeben. Er hat gesagt, das ist der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Gott sieht mich. Er weiss um mich. Und er hilft mir. Und jetzt sagt er mir halt, was ich zu tun habe, aber jetzt folge ich, jetzt gehe ich zurück. Sie macht das. Der Engel des Herrn ist auch dem Abraham erschienen, weil er Isaak opfern wollte. Er ist als Feuer erschienen am Mose im brennenden Busch. Er ist am Bileam erschienen. Zuerst hat es nur der Esau gemerkt, nicht der Bileam. Und dann ist er am Gideon erschienen. Und er ist den Eltern erschienen vom Simson. Und er ist am Elia erschienen in der Wüste, wo der völlig in der Depression war. Und er ist am David erschienen, wo der eine Volkszählung gemacht hat, die er nicht hätte sollen. Und so haben wir da und dort einfach Stellen, wo Jesus Christus im Alten Testament erscheint, unter dem Namen der Engel des Herrn. Und da kommt er auch in diesem Nachtgesicht. Und eigentlich ist das wunderschön, weil er erscheint zwischen den Myrten im Talgrund. Und da bin ich googeln, was sie eigentlich Myrten. Also da sehen wir jetzt Myrten. Das ist eine immergrüne Pflanze, ein Strauch, der auch im schattigen Ort wachsen kann, der wunderschöne weisse Blüten macht, die übrigens noch sehr gut schmecken. Und wenn sie dann Früchte macht, dann sind das etwa so wie Heidelbeere, vielleicht ein bisschen grösser, einfach so blau, dunkelblaue Früchte, die kann man auch essen. Sie sind ein bisschen bitter, aber wenn man sie zuerst irgendwie so ein bisschen kocht oder so, dann werden sie gut. Okay. Myrte. Es ist ganz interessant, was man von Myrte liest. Im Jesaja steht: Ich lasse Ströme hervorbrechen auf kahlen Höhen und Quellen inmitten der Täler. Ich mache die Wüste zu Wasserteich und dürres Erdreich zu Wasserquellen. Ich setze Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume in der Wüste. Gott sagt, die machen das. Und im Jesaja 55 sagt er noch: Anstatt Dornen und Hecken lasse ich Myrten wachsen. Anstatt ein Fluch, Segen. Myrte steht für Segen. Wenn die Israeliten ihr Laubhüttenfest feiern, das machen sie ja immer noch, dann nehmen sie Baumzweige dazu. Am liebsten Palmenzweige und Myrtenzweige. Und wenn die gerade am Blühen wären, würde es sogar noch gut schmecken in dieser Laubhütte. Übrigens müssen die Laubhütten, die sie bauen, ein Dach haben, das man durchsieht. Du musst also bei der Hütte die Sterne sehen. Aus der Hütte, oder durchs Dach durch. Darfst du nicht raus die Sterne schauen, weil innen bist du schön am Schermen. Du musst es einfach sehen. Es ist das Fest, wo sie daran denken, eine Woche lang. Gott hat uns 40 Jahre in der Wüste in Zelt erhalten. Und wir haben das überlebt. Er hat uns bewahrt. Er kann uns auch in einer schwachen Hütte bewahren. Wir brauchen nicht ein festes Haus. Und viele strenggläubige Juden leben eine Woche lang einfach in dieser Hütte. Die essen dort drin, die schlafen dort drin, die haben ein Maträtzchen am Boden und sind in diesen Hütten zwischen diesen Myrtenzweigen. Ein Bild vom Segen. Aber ich habe euch ja mal bekannt, dass ich etwas Mühe habe mit dem Sacharia. Jetzt habe ich plötzlich weniger Mühe und mehr Faszination für das Buch. Aber ich verstehe noch nicht ganz alles, ich bin immer noch dran. He? Aber da habe ich gedacht, als ich das erste Mal gelesen habe, was macht eine Armee im Talgrund zwischen den Stüdeli? Das macht doch keinen Sinn, oder? Mit einer Armee musst du nicht zwischen den Sträuchli stehen, du hast ja keine rechte Deckung. Ist ja schön, wenn das gut schmeckt, aber ist gerade alles, oder? Und nachher im Talgrund unten, für was denn das? Das ist auch nichts. Mit einer Armee musst du auf einen Hügel, dann hast du Übersicht und kannst von oben runter angreifen. Das macht keinen Sinn. Und wenn man es ein bisschen besser liest und jemand noch einen guten Kommentar verwünscht, dann macht es plötzlich Sinn. Das Bild vom Segen von dieser Pflanze. Und Jesus ist mit uns im Talgrund. Wenn es dir schlecht geht und in deinem Leben manchmal am Boden bist, dann ist Jesus bei dir. Er ist nicht irgendwo erhoben im Himmel und sagt, ja, ich warte, bis du wieder ein bisschen kommst. Nein, er ist mit uns in der tiefsten Not. Und sein Volk ist jetzt in einer tiefen Not. In einer zusammengehalten Stadt. Keine Stadtmauer, kein Schutz, nichts. Ein paar Häuser haben sie aufgestellt, ja. Und dann sagt er, ich bin bei euch. Jetzt seid ihr so ziemlich am tiefsten Punkt von eurer Geschichte, aber ich bin auch da. Ich bin mit euch. Und ob ich schon wanderte im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Ja, Gott ist mit uns, wenn es schlecht geht. Ja, das erzählt hier, ich sage es vielleicht noch einmal ganz kurz, als ich da im Spital gelegen bin mit meiner Pleurisie hat das, glaube ich, geheissen, eine starke Lungenentzündung und noch nicht gewusst, was ich habe, einfach Schmerzen und Mühe und schlecht. Ist mir überhaupt nicht gut gegangen. Habe ich ausgerechnet den Vers gelesen in einem Büchlein und ob ich schon wandere im finsteren Todestal und hat es geheissen, was steht vor dran? Und ich war müde und es ist nicht gut gegangen und ich dachte, also eigentlich wüsste ich schon, was vor dran steht. Ich habe ja den Psalm auswendig, aber jetzt kommt es mir einfach nicht in den Sinn. Und dann habe ich auch weitergelesen im Büchlein, da heisst es, vordran steht, er erquickt meine Seele. Also im Körper kann es schlecht gehen, aber die Seele erquickt er. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das hat Tag gemacht und mir sind Tränen gekommen. Ich bin froh gewesen, ist gerade keine Krankenschwester, hat man früher gesagt, als ich jung war, Pflegepersonal reingekommen. Das hat mir so gut getan. Er führt. Okay, ich hätte jetzt lieber einen anderen Weg gehabt. Ich wäre nicht so gerne hier in diesem Spitalbett mit Schmerzen und müde und schlecht und alles, was willst, was eben nicht willst. Aber er führt und es ist die rechte Strasse. Und ich konnte alles gehen. Dann habe ich gesagt, ist gut, bei seiner Hand, steht mit seinem Namen gerade, dass er führt. Und dass es die rechte Straße ist, das ist gut jetzt. Und wenn ich jetzt stirbe, das ist gut, dann ist es die rechte Straße, ist schon gut. Und wenn ich wieder gesungen werde, ist schon gut. Er führt jetzt und es ist gut, so wie er führt. Und wenn das kannst, das ist schön. Das ist eben so etwas, wo du sagst, jetzt hat Gott das Wort mein Herz berührt. Hast zwar nicht verdient, aber er hat es gemacht und hat mich gestärkt. Und so macht er es auch bei dem Volk hier. Ich bin bei ihnen, dürfen wir vertrauen. Das ist ein schönes Bild, das von den Myrten und vom Talgrund. Und dann kommt der nächste Vers, wo wir Jesus als Fürsprecher sehen und wo auch wieder so eben typisch Zacharia kompliziert ist, oder? Da begann der Engel des Herrn und sprach, Herr der Heerscharen, stopp. Wer redet jetzt mit wem? Das habe ich doch vorhin gesagt, der Engel des Herrn, das ist Jesus Christus und der Herr der Heerscharen, das ist Gott, oder? Und Jesus Christus ist ja auch Gott, also redet jetzt Gott mit Gott. Ja, stimmt. Wir haben einen dreieinigen Gott. Der ist zwar nur einer, aber kann untereinander kommunizieren. Noch interessant. Und jetzt redet Gott Sohn mit Gott Vater. Und es ist interessant, was er ihm sagt. Wie lange willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über welche du diese 70 Jahre zornig warst? Wie lange willst du dich nicht erbarmen? Hab doch Erbarmen mit deinem Volk, mit deiner Stadt, Jerusalem, hat übrigens der Darius gesagt, hey, der König, oder? Baut ihm wieder das Haus, weil Gott wohnt in Jerusalem. Hat der gewusst? Interessant. Und dann muss ich sagen, jetzt redet Jesus als Fürsprecher. Und wir haben einen Fürsprecher. Meine Kinder, sagt der Johannes im hohen Alter, der ist hier irgendetwas um 90 um. Der erste Johannesbrief, wo das steht, sei im Jahr 90 geschrieben worden. Jesus ist mit etwa 33 gestorben, von seiner Geburt aus rechnet man auch. Also wenn der Johannes auch 30 war, als er mit Jesus ist rumgelaufen ist, ist er jetzt 90. Vielleicht ist er etwas jünger gewesen, dann wäre er jetzt höchstens 80. Da darf ich schon sagen, meine Kinder, als alter Mann. Dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Achtung, das ist nicht auch Versöhnung hier. He? Aber es lenkt für jeden, der will. Wenn du Buss tust und zu Jesus kommst und um Vergebung bittest, dann lenkt es für dich. Es lenkt für die ganze Welt, das Erlösungswerk von Jesus. Es hat nicht zu wenig. Das ist wunderschön. Und wieso haben wir einen Fürsprecher im Himmel, der uns so gut verstehen kann? Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das ist ein wunderbarer Vers. Wir dürfen mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade und zugeben, dass wir wieder etwas verbockt haben. Ja, das dürfen wir. Und er wird Hilfe geben, rechtzeitig. Körper vielleicht nicht, vielleicht ändert irgendwie, muss ich sagen, die Situation nicht, oder? Das Telefon läutet gegen noch. Aber das macht nichts. Wir bekommen bei Gott rechtzeitige Hilfe. Das ist schön. Und dann gibt es noch so einen Vers, wo man unseren Fürsprecher gross macht. Das finde ich so schön. Er kann auch diejenigen vollkommen retten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Jesus kann vollkommen erretten. Nicht nur ein bisschen. Wenn du errettet bist, dann bist du ganz errettet. Du musst nicht Angst haben, für mich hat es halt nur ein bisschen gelenkt. Nein. Wir dürfen vollkommen errettet sein, weil Gott sagt, Jesus lebt für immer. Er wird immer für uns eintreten. Und das finde ich schön. Ja, wir haben einen Gott, der nach Zacharia auch zornig sein kann. Das kann es geben, das ist möglich. Ja. Aber Gott, unser Richter, hat bei sich einen Fürsprecher. Einen, der für uns einsteht. Das ist wunderschön. Und der tritt wirklich für uns ein und kann uns vollkommen erretten. Und dann kommen wir noch, schon passt ein bisschen zum Abschluss, zu dem, was jetzt Gott in Liebe zu seinem Volk sagt, in den nachfolgenden Versen da hier. Der Herr eifert für Jerusalem und für Zion mit grossem Eifer. Da sehen wir wirklich die Liebe von Gott. Seid ihr auch mal verliebt gewesen? Also ich kann mich schon noch besinnen, als ich verliebt war. Und dann kann ich mich vor allem an etwas besinnen. Dann bist du eifrig, oder? Wenn du verliebt bist, bist du eifrig. Da warst du doch zu deiner Brut oder zu deiner Verlobten oder was du ja gerade ist. Und ich wollte zum Evelyn gehen und ich hatte das Auto nicht gehabt. Und dann bin ich halt mit dem Zug gegangen und dann haben die blöden SBB Verspätung gehabt. Kannst du dir das vorstellen? Eine solche Frechheit, oder? Ich will zu meiner Brut und die machen Verspätung. Also, Sauerei. Da bist du eben eifrig, oder? Du willst doch nicht da Minuten verlieren. Eifrig sein. Der Herr eifert für Jerusalem. Er hat es eben gern. Und auch für Zion mit grossem Eifer. Der Herr ist erzürnt über die brutalen Heidenvölker, die er zwar hat hergeführt, für das Volk zu strafen, aber die haben über die Stränge geschlagen. Die waren viel zu streng. Dann hat er sie gestraft. Er will sich Jerusalem wieder voll Erbarmen zuwenden. Das will er auch dir. Sich voll Erbarmen zuwenden. Sein Haus, der Tempel, soll gebaut werden. Gemeinde ist auch wie ein Bau. Und wir sind stehen da drin. Und unser Leib ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Der will in uns wohnen. Man wird wieder Messschnur ausspannen über Jerusalem. Das heisst, man wird planen und bauen. Es kommt wieder gut mit Jerusalem. Es wird aufgebaut. Der Herr von den Heerscharen verspricht, meine Städte sollen wieder von Gutem überfließen. Und der Herr wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder erwählen. Das sind wirklich Liebesbeziehungen, Bezeugungen von Gott, seinem Volk gegenüber, dass er eigentlich das Gute im Sinn hat für sie und ihnen auch wieder Gutes tun will. Von ganzem Herzen, wie wir es haben gehört am Anfang. Ja? Gott will das auch von ganzem Herzen. In der Prophetie ist es oft so, dass es so Vorerfüllungen gibt, kleinere Erfüllungen. Wo Israel wieder ins Land zurückgekommen ist, hat nach 2-3 Jahrzehnten das Land wieder blüht. Das ist wunderschön geworden, das ist noch jetzt schön. Aber jetzt im Moment haben sie wieder Krieg. Übrigens der längste Krieg, den sie je hatten, seit 1948, dass sie wieder in ihrem Land sind. Geht ihnen sehr schlecht. Aber Gott will dort auch wieder sich mit Erbarmen zuwenden. Auch wenn wir wissen, es kommt noch eine schlimme Sache über das Land. Im Zacharia lesen wir, dass von diesem Volk noch werden 2/3 umkommen. Wenn es 9 Millionen sind, werden 6 Millionen umkommen. Im nächsten Krieg. Das ist furchtbar. Das tut mir leid, tut mir weh. Aber sie wollen nicht umkehren. Irgendwie ist das, ja, sie erfüllen ihre Aufgabe nicht, die sie hätten von Gott her. Und irgendwo muss ich sagen, Gott hat seine festgesetzten Zeiten. Dann, wenn er segnet, dann, wenn er richtet. Das hat er einfach. Und gleichzeitig sind wir leid wie verrückt. Ich bete für die Geiseln, die immer noch nicht frei sind. Ich bete für das Volk an und für sich. Und staunen und leiden mit ihnen über den Hass, der ihnen entgegenschlägt, weltweit, immer wie stärker. Auch über den Hass, der meinen Glaubensgeschwister die entgegenschlägt, die in Ländern leben, wo Christenverfolgung herrscht. Das finde ich auch so tragisch. Ja, wir wollen beten. Und wir wollen beten, dass doch die festgesetzte Zeit vor Wiederkunft Jesu ein bisschen beschleunigt werden dürfte. Es wäre schön, wenn Jesus Christus gleich wiederkommt. Vielleicht denke ich halt so, weil ich schon über 70 bin. Und wenn ich noch 20 wäre, würde ich vielleicht denken, ich möchte jetzt schon noch ein bisschen das Leben geniessen. Ich weiß es nicht. Aber heute, wenn ich in die Welt raus schaue, denke ich, Herr Jesus, komm gleich wieder. Schenk, dass die festgesetzte Zeit gleich darf kommen. Wir haben gesehen, der Mann, der Engel vom Herr Jesus Christus, er zeigt sich bei den Myrten, sagen, im Talgrund, ich bin mitgekommen, wenn es schwer ist. Er ist mit seinen Herrschaften unterwegs, Heerscharen unterwegs, hat alles unter Kontrolle. Auch bei uns, in unseren Tiefen vom Leben, hat er immer noch alles unter Kontrolle. Er hat Gedanken vom Frieden und nicht vom Unheil, um uns eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Steht im Jeremia 29,11. Und der Jeremia hat diesen Vers, diese Worte bekommen und dem Volk gesagt, in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Denen ist es nicht gut gegangen, als sie diesen Vers bekommen haben. Aber sie haben gewusst, in Zukunft gibt es wieder gute Pläne. Gott hat noch eine Zukunft für uns und eine Hoffnung. Und er ist unser Fürsprecher und setzt sich für uns ein. Ich schließe mit dem letzten Vers von diesem Kapitel. Verkündige ferner und sprich, so spricht der Herr der Heerscharen, meine Städte sollen wiederum von Gutem überfließen und der Herr wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder erwählen. Ich fange jetzt keine theologische Diskussion darüber an, ob man die Erwählung verlieren könnte und dann wieder erwählt wird. Es ist ganz einfach, nein, man kann sie nicht verlieren. Wenn du erwählt bist, bist du erwählt. Verlieren kannst du nicht, aber wenn du dich von Gott entfernst und wieder in der Sünde lebst, dann wird er dich halt wieder ein bisschen auf die Seite stellen. Aber erwählt bleiben die Juden. Sie sind es einfach. Und auch wir, wenn wir unser Leben mal Gott übergeben haben, dann gehören wir zu ihm, auch wenn wir ihm dann plötzlich wieder davonlaufen würden. Aber er will uns wieder zurückholen. Er ruft immer. Er hat es durch die ganze Bibel durchgemacht und er macht es heute noch. Und wenn wir gewisse Sachen sehen, jetzt wieder ein Erdbeben oder so, Gott ruft. Hey, Menschen, ihr habt es nicht in der Hand. Kommt zu mir. Und darum wollen auch wir daran glauben, dass Gott über uns wacht, dass er mit uns ist, dass er für uns gütige und tröstliche Worte hat, dass er auch in schwierigen Zeiten, und dann die Zeit wird schwierig, bei uns ist, mit uns ist, bleiben auch wir bei ihm und folgen wir ihm nach, möglichst nach. Ich tue noch beten. Ja, Vater im Himmel, du meinst es eigentlich so gut mit uns und die Menschen laufen dir davon, es ist eine grosse Tragödie, und dann musst du eingreifen, denn du bist gerecht. Und doch möchten wir dich bitten, dass noch viele dürfen erkennen, dass du es eigentlich gut meinst und dass wir können zu dir umkehren. Und wenn wir zu dir umkehren, dann kehrst du dir auch uns wieder zu und weißt, dass Gutes bei uns ist und hast Erbarmen mit uns. Hab Lob und Dank dafür, Herr. Danke für deine Zusagen. Danke für deine Hilfe durch unser Leben. Du weisst, wo jedes gerade dran ist, vielleicht noch immer Mühe hat. Hilf du, schenk du tröstliche Worte. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, Herr. Amen.